begrüßen Sie herzlich zu diesem Gottesdienst. Wir haben heute im CVM und so eigentlich Sportfest angesetzt. Das wird jetzt umfunktioniert in internationale Schwimm- und Kanu-Wettkämpfe, die auf der neu errichteten Schwimmanlage Schillerwiese ausgeführt werden. Wir werden im Laufe des Gottesdienstes, da gibt es so Rauchzeichen, Indianer-Rauchzeichen, die wir vereinbart haben. Und nach der Predigt werde ich also noch Regieanweisungen geben, was passiert, ob wir starten oder ob wir erstmal hier bleiben und so. Das wird gerade der Wasserstand gemessen. Wenn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wir wollen beten. Herr, wir loben dich, dass du uns an diesem Morgen begrüßt mit dem Angebot, dem neuen Angebot der Vergebung. Nun hilf uns, dass wir alle miteinander die Erfrischung erfahren, die die Vergebung der Schuld allein bewirken kann. Und dann richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir beten weiter in der Stille. Gib deinem Wort dauerhafte Wirkung in unserem Leben. Amen. Wir wollten über die Gebote sprechen und sind heute beim 6. Gebot. Aha, es gibt auch einen Lautsprecher bei uns, der funktioniert aber nur zwischendurch. Beim 6. Gebot biblischer Zählung, Lutherischen Katechismus, das ist das 5. Du sollst nicht töten. Und ich komme mir schon ein bisschen merkwürdig vor, denn beim ganz direkten Ansatz der Betrachtung dieses Gebotes, da möchte man denken, das ist ein höchst überflüssiges Gebot. Denn ich bitte Sie, einen Augenblick mal sich selber zu testen, wenn Ihnen jetzt zugemutet würde, Sie sollten einen Karnickel schlachten. Also eher könnte ich Sie einladen, über beim Hochsprung heute Nachmittag mitzumachen wahrscheinlich. Ne? Da hat man doch einen ganz starken Widerwillen. Stellen Sie vor, Sie sollten jetzt Ihrem wellensittigen Kopf abdrehen. Da haben wir doch schon, dass ich das wage, sowas auszusprechen, das kann mir die Feindschaft aller Tierfreunde einbringen. Ne? Und das ist doch eigentlich selbstverständlich, man hat doch da einen großen Widerwillen. Die meisten wird es schlecht, wenn sie Blut sehen. Und, aber wogegen wir so einen Widerwillen haben, das passiert dann eben doch millionenfach aus den verschiedensten Gründen, aus scheinbar sehr vernünftigen Gründen, aus rasender Wut, in Notwehr, im Krieg, in Abtreibungen. Die Tötungshemmungen, die wir empfinden, sind offenbar leichter zu überwinden, als man so beim ersten Betrachten wahrhaben möchte und bei sich selber denkt. Und das Gefühl im Blick auf das Töten stumpft offensichtlich sehr schnell ab. In diesem Augenblick, wo wir hier so beschaulich beieinander sind, wird in dieser Welt tausendfach getötet. Und die Restbestände von Tötungshemmung, die es da gibt, und die wir im Augenblick also schier unüberwindliche Barriere, können wir gar nicht vorstellen, sagt man sich, ne? Die Menschen umbringen sollte, diese Barriere ist so schnell einfach weggefegt, dass es dann immer wieder, was man sich nicht vorstellen kann, immer wieder auch ganz schnell zum massenweisen, millionenfachen Morden kommt in Kriegen, Und die Politiker liefern allemal die vernünftigen Gründe dafür, dass es mal ausnahmsweise wieder sein muss. Und die Generäle geben die Befehle, und das ist dann die Stufe, von der aus nicht mehr gedacht werden darf, sondern nur noch gehorcht und gemordet. Und die Theologen liefern allemal die Rechtfertigung dafür, dass es hat sein müssen. Keine Sorge, auch für den Dritten Weltkrieg werden die theologischen Vorbereitungen schon getroffen. Es wird nie Mangel sein, auch an Theologen, die wissen, dass das, was keiner im Grunde möchte, aber vielleicht auch notwendig ist. Nicht? Das Maß der Abstumpfung in dieser Sache wird deutlich an einer eher possierlichen Geschichte, die in einem deutschen Museum passiert sein soll. Wissen Sie, wie das so ist? Da werden dann Raubritterrüstungen ausgestellt und die Hauklötze, auf denen die Vorfahren die Leute hingerichtet haben. Und so wurde eine für kulturbeflissene Touristengruppe in einem Museum geführt von einem sachkundigen Menschen, und der führte gerade so ein Zweihänder, so ein Henkerschwert vor. Langes Ding, was so mit beiden gepackt wurde, und dann sagt er, in den letzten 400 Jahren des Betriebes sei es immerhin von einer Familie verwaltet worden, ist auch eine schöne Tradition, ne? Und in, Familie muss hochgehalten werden, und in den 400 Jahren wären mit diesem Schwert 800 Menschen enthauptet worden. Es war keine spürbare Reaktion zu verzeichnen in der Gruppe, und im Weitergehen sagte so ein Junge, 800 in 400 Jahren, das ist aber nichts. Der dachte sich all die arbeitsfreien Tage des Henkers und was er denn da mit dem Ding gemacht hätte und was man da heute schaffen würde. 800, nur 800 in 400 Jahren mit einem Schwert, das ist doch noch nicht mal amortisiert, ne? Wir haben uns tüchtig entwickelt. Wir können uns es nicht mehr leisten, dass so wichtige Werkzeuge so unrentabel eingesetzt werden. Wir schaffen mehr. Und deshalb haben wir auch das Staunen gelernt. Das Aufatmen. Eine Bombe, 100.000 in Hiroshima und Nagasaki. Und jetzt schaffen wir es also, dass wir die Erde mehrfach kaputt machen können. Das, finde ich, ist immer ein guter Gedanke. Es wäre ja schon schlimm genug, einmal in die Luft zu gehen, aber jetzt haben wir zusammen das Waffenarsenal, und dieser zynische Humor unserer Politiker, die haben wir neulich im Vertrag abgeschlossen, nicht? Der die Berüstungsbegrenzung beschlossen hat, als hieß, also die dürfen in den nächsten Jahren nur noch so jeweils um 3 Milliarden weiterrüsten. Gar keine Rede von Begrenzung. Und ein Vielfaches können wir Menschen morgen zerstören per Knopfdruck und nicht mehr mit zwei Händen, da kriegt man Muskelkater von. Wissen Sie, angesichts dieser Problematik, da kommt mir dieses fünfte Gebot so, ja was denn, entweder überflüssig selbstverständlich oder sinnlos widersinnig vor. Was ist es denn nun? Ist es sinnlos, weil es eh keiner befolgt? Oder ist es selbstverständlich, weil wir sagen, wir tun es ja doch nicht, das können wir gar nicht, bringen wir gar nicht über uns? Lassen Sie uns der Frage, selbstverständlich oder sinnlos, hören auf die Bedeutung dieses Gebotes. Selbstverständlich oder sinnlos? Was ist es? Du sollst nicht töten. Das Erste, was ich hier höre, ist, selbstverständlich gehört das Leben Gott. Dieses Gebot ist der energische Angriff Gottes. Gegenangriff Gottes auf jede Form des Angriffs des Menschen auf das Leben. Gott will das Leben. Und das steht ganz kategorisch zum Schutz des Lebens. Du sollst nicht töten. Ohne jeden Zusatz, ohne jede Einschränkung. Das ist Gottes Abwehrangriff auf unseren Angriff auf das Leben. Er ist der Schöpfer und damit der Eigentümer des Lebens. Ihm gehört das Leben. Und im Zusammenhang der 10 Gebote wird das noch einmal begründet. Nicht nur dadurch, dass Gott das Leben geschaffen hat, sondern dass er Israel aus der Sklaverei, aus dem der Mordgefahr rausgerissen hat und ihnen so das Leben neu geschenkt hat, hat Gott doppelt Eigentumsrecht am Leben. Nicht nur, weil er der Schöpfer ist, sondern weil er auch in Jesus, dem Gekreuzigten, um unser Leben gekämpft hat und es neu noch einmal ermöglicht hat, hat Gott ein absolutes Eigentumsrecht an unserem Leben. Und so hat niemand das Recht, unter keinen Bedingungen, das Leben eines anderen anzutasten oder sein eigenes Leben anzutasten. Dieses Leben gehört nicht uns. Weder das, das Gott dem anderen gegeben hat, möge er es als Geschenk oder als Zumutung empfinden im Augenblick, noch das, das er mir gegeben hat. Es ist nicht meins. Töten des Lebens ist Raub an Gottes Eigentum. Und das ist die erste und allerwichtigste Lektion, um die es hier in diesem Gebot geht. Es geht hier um eine grundsätzliche Einstellung unseres Lebens. Die Regel ist doch, dass wir von vornherein mit den Gedanken spielen, dass es viele triftige, einleuchtende Gründe geben könnte, dass das Leben des anderen doch nicht absolut geschützt ist und dass ich mein eigenes Leben unter Umständen auch wegwerfen könnte. Es wird also sehr viel geredet in beider Hinsicht. Von der Bibel her gibt es ein ganz klares Votum, das heißt, unser Leben gehört nicht uns. Menschenleben ist nicht das Menscheneigentum und deshalb hat er kein Verfügungsrecht. Er hat keins. Wenn, und ich meine, dass das ganz, ganz enorm wichtig ist, ob ich in meinem Leben diese Grundentscheidung Gottes nachvollziehe, bedingungslos, wenn diese letzte gründliche Verankerung des Schutzes des Lebens nicht mehr gewährleistet ist, dann werden wir immer wieder scheinbar triftige, scheinbar einleuchtende Gründe finden, um dieses Gebot außer Kraft zu setzen. Angefangen von der Abtreibungsüberlegung bis hin zu Kriegsmanipulationen und zu Selbstmordspielereien. Es gibt viele, viele triftige Gründe dann, scheinbar triftige Gründe. Wenn irgendwo einmal unser Leben aus der Verankerung gerissen ist, die es haben soll in dieser Grundentscheidung Gottes. Land auf, Land ab wird die Diskussion immer nur um die triftigen Gründe geführt, die es allemal geben mag. Die Bibel aber lässt an dieser Stelle keine, nicht an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Gott hat Eigentumsrecht. Niemand sonst. Niemand sonst. Und das ist mit diesem kategorischen, ganz klaren, du sollst nicht töten gesagt. Die Grundentscheidung ist ungeheuer weitreichend. Ungeheuer weitreichend. Und sie ist auch nicht nur ideologisch oder geistig oder weltanschaulich zu vollziehen, sondern es ist eine Grundentscheidung, die uns hineingehen muss bis in die Hände und die Füße, bis in die Nerven, in das Nervenkostüm unseres Lebens. Dies ist die Richtlinie Gottes. Schutz des Lebens, es gehört ihm. Weh dem, der sich dran vergreift. Weder am werdenden Leben, noch am Leben in Kriegen oder in der Notwehr, noch im Selbstmord. Haben wir Recht. Wir haben kein Recht an uns. Das ist das Erste. Aber damit wäre das Problem natürlich, und ich sehe, wenn ich so in Ihre Gesichter schaue, natürlich, dass wir sagen, wenn das alles so einfach jetzt zu sagen wäre, nicht, gibt es nicht jetzt, und ist nicht in der Geschichte der Kirche und der Christen und so, und in der Bibel, gibt es nicht viele, viele andere Gesichtspunkte, die man jetzt auch noch hören muss, und dadurch wird das alles so furchtbar kompliziert. Ich will versuchen, jetzt ein Stück weiterzufahren noch. In der zweiten Frage. Wir wollen fragen, was tut denn Gott gegen das sinnlose Töten? Das erste war zwischen selbstverständlich oder sinnlos. Erste Frage, die wir die wir beantworteten, war die selbstverständlich. Wem gehört? Selbstverständlich gehört das Leben Gott. Selbstverständlich. Das zweite ist, was tut denn Gott gegen das sinnlose Töten? Diese Frage wird von vielen Menschen heute ja anklagend gestellt. Wenn das so ist, dass Gott das Recht am Leben hat, dass ihm das Leben so heilig ist. Was tut er denn dagegen, dass in solcher massenhaften Weise hier gemordet wird? Durch Unrecht oder in Kriegen und so. Was tut er denn? Lassen Sie mich versuchen, die drei Maßnahmen Gottes zu beschreiben, die er gegen das Töten tut. Drei Maßnahmen. Die erste ist die, er richtet gegen dieses sinnlose Töten sein Verbot auf. Du sollst nicht töten. Aber da muss man dann gleich dazu fügen, schlichte Bilanz ist, ob es das gibt oder nicht gibt, es wird millionenfach getötet. Sogar von Menschen und von Gesellschaften, die sich auf den Namen Jesu Christi berufen. Das heißt, diese Barriere scheint nicht so schrecklich viel Widerstandskraft zu haben gegenüber dem sinnlosen Töten. Was tut denn Gott noch gegenüber dem Töten? Zweite, was wir in der Bibel sehen, er richtet dagegen eine Vergeltungsdrohung auf. Nach der Sintflut, als der Mensch angefangen hat, diese Welt kaputt zu machen, die Gott gut geschaffen hatte, nach der Sintflut hat Gott das Gebot gegeben. Vorher galt das nicht. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Das entspricht nicht dem ursprünglichen Willen Gottes. Aber in diesem Noah-Bund, 1. Mose 9, wird uns der berichtet, richtet Gott gegen die Zerstörungsmacht des Tötens in dieser Welt einen Damm auf, sozusagen mit Mitteln der Sünde. Er wehrt der völligen Zerstörung, indem er dagegen einen Damm aufrichtet, mit Mitteln dieser Welt, gegen den Mord mit dem Mord. Gegen das Töten mit dem Töten. Vergeltung. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Begründung, denn Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht. Weil Gott den Menschen so wichtig nimmt. Weil er Ebenbild Gottes ist. Jeder. Deshalb setzt Gott eine radikale Maßnahme gegen jeden Versuch, Menschen zu töten. Das wird ergänzt durch den schrecklichen Satz, den Gott in der Bibel sagt, im Alten Testament und im Neuen Testament aufgenommen. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Aber wenn ich jetzt die Wirkung anschaue, die diese Drohung hat, dann muss ich sagen, die Bilanz ist erschütternd. Es bewirkt auch nur sehr begrenzt Abschaffung. Des Tötens kann man in keiner Weise von reden. Sehen Sie, so sieht das die Bibel. Das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes, du sollst nicht töten, ist eine Zwischenmaßnahme, die in sich ohnmächtig ist. Sie kann nicht eine Mörderwelt wieder zur Friedenswelt machen. Sie ist eine Zwischenmaßnahme. Die Drohung der Vergeltung, der Rache Gottes, ist eine Notmaßnahme zwischendrin. Sie kann nicht diese Mörderwelt in eine Friedenswelt verwandeln. Sie kann das letzte Chaos, das allerletzte Chaos verhindern. Und heute sind wir geneigt, dass je länger, je mehr sie dazu auch nicht mehr imstande ist, dass wir drauf und dran sind, die Welt in ein Gesamtchaos des Mordens zu bringen. Durch Zwang kann man ja auch im Krieg höchstens einen Waffenstillstand erreichen. Zum Frieden, zur Versöhnung gehört ja viel mehr. Versöhnung, Frieden kann man nie erzwingen, kann man nie kommandieren, sondern dazu ist etwas Positives nötig. Durch ein radikales Nein kann ich vielleicht im schlimmsten Fall, wenn es stark genug ist, das Schlimmste verhindern. Aber es braucht ein Ja, das aufbaut. Es braucht Liebe, es braucht Versöhnung, damit Friede kommt. Und deshalb gibt es eine dritte einschneidende Maßnahme Gottes gegen die Tötungsflut. Gott nimmt diesen Satz. Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und führt diese Ankündigung aus. an den Mördern. Führt sie aus. Er sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt wird nicht mehr geredet. Jetzt wird die Drohung vollzogen. Und er nimmt seinen Sohn, den Gerechten, den der allein Friede ist, und stellt ihn an die Stelle des Mörders. Und rächt sich und vergilt diesem Mörder, was er verdient hat. Jesus ist der Mörder. An ihm hält Gott Gericht. Gottes Heiligkeit macht einen Schlussstrich unter die miese Geschichte der Zerstörung und des Hasses und des Mordens, indem er Gericht hält. Und indem er dieses Gericht, diese Rache, diese Vergeltung sich ausüben lässt an Jesus, anstatt an dir und an mir und an ihn, dadurch zeigt er uns zugleich das unbegreifliche Übermaß seiner Liebe. Weil in dieser Welt des Hasses und Mordens Friede und Versöhnung und Heilung nur geschaffen werden kann, wenn die Liebe Menschen, die sich hassen, zueinander führt. Deshalb tut Gott zwei Dinge mit einer Sache. Er richtet in einer Radikalität das Morden, in einer Kompromisslosigkeit, stellvertretend an Jesus, sodass jeder, der sich da reinziehen lässt, der sich das gefallen lässt, ins die Vergebung schenken lässt, jeder, der das annimmt, sagt, Herr, ich bin ein Mörder in meinem Herzen, zur Versöhnung kommt und von Liebe erfüllt werden kann. Wissen Sie, weil Gott so fair ist, das muss man jetzt einfach mal begreifen, das ist Lebensnotwendig, das ist ja keine Philosophie. Das geht ja darum, dass wir irgendwo einen Fuß zwischen die Tür kriegen in dieser Mördergesellschaft. Nicht? Geht ja nicht darum, dass wir mal eine theoretische Diskussion über Todesstrafe oder weiß was führen. Das sind doch Stammtischdiskussionen. Nehmen wir unsere Gemüter erhitzen. Es geht ja darum, dass wir in unserem Alter diese Brutalität, in der 14-jährige, 15-jährige Jungs einander malträtieren, verprügeln, ohne zu wissen warum. In der in Familien gemordet wird. In der wir pausenlos weghören, wenn wir hören, dass in der Welt millionenfach gemordet wird. Es geht ja darum, dass wir als Christen nun endlich den Fuß zwischen die Tür kriegen, in der Praxis unseres Lebens. Deshalb geht es zu hören mit spitzen Ohren auf das, was wir in der Geschichte der christlichen Gemeinde 2000 Jahre lang geflissentlich überhört haben. Martin Niemöller hat einmal, wenn ich das nie vergessen als Studentin, habe ich das gehört in Göttingen in einem Vortrag, den Satz gesagt, nachdem die christliche Gemeinde 2000 Jahre lang geglaubt hat, sie müsste ihre Zuversicht auf die Panzer setzen und auf entsprechende Waffen, wäre es doch nach all dem Elend, das wir angerichtet haben, endlich mal an der Zeit, dass wir Jesusjünger unserem Herrn einmal vertrauen, der sagt, glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das Erdreich, nicht den Himmel, das Erdreich besitzen. Höre ich das große Geschrei, das ist weltferne Spinnerei, nicht? Die Atombombenbesitzer werden das Erdreich besitzen. Werden sie es besitzen? Lesen wir aus der Spiegel in der letzten Woche, als berichtet hat, in den USA haben die Leute einmal sich ausgemalt, wie das in einer kleinen Stadt von, weiß nicht, 50.000 Einwohnern, 200 Kilometer südlich von Washington aussehen würde bei einem Atomschlag. Da kann einem die Gänsehaut kommen. Viel zu theoretisch, wir beschäftigen uns nicht und schlafen deshalb, allein deshalb, weil wir es nicht verstehen, schlafen wir gut. Viel zu kompliziert, das meiste ist geheim, da sollen wir uns drum kümmern, ne? Sehen Sie, weil Gott in Jesus den Mörder rächt und dadurch die Liebe schafft, deshalb stöbert Jesus uns jetzt auf in unserer Mördergesinnung. Deshalb ist er so radikal in der Bergpredigt und sagt, es sind nicht die Mörder, die hinter Gitter gekommen sind, die Menschen ein Loch im Bauch gemacht haben oder Schädel gespalten haben. Es sind die Mörder, die mit den Hassgedanken und den Zornesworten ihre Nachbarn behandeln. Da fängt der Mord an. Er erkennt die Lawine des Mordens und sieht sie da entstehen, wo einer sozusagen in seinen Gedanken die Lawine lostritt. Und dann gibt es irgendwo den Punkt, da ist nichts mehr zu kontrollieren. Da, ver, da vergrößert sich das in einer Weise, dass man nicht mehr Einhalt gebieten kann. Aber Jesus will nicht nur als mit moralischen Zeigefinger stehen und sagen, hättet ihr, er will verhindern und deshalb geht er dahin, wo die Lawinen losgetreten werden. Da kann verhindert werden. Das ist in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Einstellungen. Im ersten Johannesbrief steht der Satz, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Ein Totschläger. Ich liebe die Auslegung des Schweizer Pfarrers, verstorbenen Schweizer Pfarrers Walter Lüthi. Und er schreibt einmal im Zusammenhang des Tötungsgebotes, es geht jedem Krieg eine Todesatmosphäre voraus. Die Luft ist dann voll Krieg. Und da setzt Jesus an, bei dieser Todesatmosphäre. Die Luft ist dann voll Krieg. Die Atmosphäre fängt dann an. Kriegsvorbereitungen fangen da an, wo Menschen grundsätzlich für möglich halten, dass es triftige Gründe gibt, andere zu töten. Dass es Gründe geben könnte, auf einen Knopf zu drücken und eine taktische Atomrakete loszulassen und die eine Kleinstadt mit 20 oder 25.000 Menschen wahllos, Männer, Frauen und Kinder, Kranke, Gesunde, Alte und Junge, dass es einen Grund geben könnte in dieser Welt, dies zu tun. In dem Augenblick, wo wir uns mit diesen Gedanken anfreunden, haben wir die Kriegsvorbereitung getroffen. Todesatmosphäre. In dem Augenblick, wo der Mensch nur noch bewertet wird nach seiner Nützlichkeit, treffen wir Kriegsvorbereitung. Ob er im beruflichen Leben nur noch so viel nützt, wie er leistet, oder ob die Generäle die Menschen als Kanonenfutter abzählen, ist nur noch ein mengenmäßiger Unterschied, aber keiner mehr im Grundsatz. Kriegsvorbereitungen fangen da an, wo der Mensch nicht mehr gesehen wird als das heilige Ebenbild Gottes, für das Jesus gestorben ist, sondern als jemand, den man beurteilen muss, je nach seiner Nützlichkeit, den man verbrauchen kann wie Material. Und dass es dann zum Kanonenfutter kommt, ist nur noch eine Frage der Gewöhnung. Nur noch eine Frage der Gewöhnung. Es hat keinen Sinn, andere zu beschuldigen. Und das ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Er sagt, es geht darum, dass wir die Mördergesinnung, die Todesatmosphäre in unserem eigenen Herzen, dass wir nicht immer so tun, als wäre das Morden erst dann dran, wenn es so ganz radikal an Leib geht. Jesus sagt, ihr müsst sehen, wo die Lawinen losgetreten werden, sonst hat es keinen Sinn, nachher da zu stehen, mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen und zu sagen, das haben wir nicht gewollt. Seit 2000 Jahren steht es in der Bergpredigt, wo die Lawinen losgetreten werden. Dann werden wir anfangen, das ernst zu nehmen. Es gibt keinen Ausweg aus der ganzen Sache, außerdem, dass ein Mensch seine Mördergedanken, ich machte Besuch im Gefängnis jetzt, traf einen jungen Mann und er sagte, ich bin natürlich unschuldig. Wissen Sie, da bin ich mit reingerutscht, ich treffe draußen seriöse Leute, die an nichts schuldig sind. Wir sind nie an nichts schuldig. Wir waren es nie. Es waren immer die Umstände, es waren immer die anderen. Wir werden an der Todesatmosphäre nichts ändern. Es sei denn, jeder fängt bei sich an, den Mörder in sich zu erkennen. Und nach den Maßstäben der Bergpredigt Vergebung zu erbitten für die Mördergesinnung in mir. Die Hassgedanken, die bitteren, die verletzenden Worte, mit denen ich anfange zu schießen. Allein Vergebung kann verwandeln. Nicht Gebote. Gebote können nicht verwandeln. Sie können uns zeigen, wie falsch wir liegen, aber sie können nicht verwandeln. Ich wollte euch ein Lied gönnen, doch, muss ich euch gönnen. 61, das schlaft ihr mir ein da. Das dritte sage ich trotzdem noch. 61 in unserer Liedermappe. Wenn du einen dann und wann nicht leiden kannst, dann fängt die Liebe erst an. Wenn du einen dann und wann nicht leiden kannst, dann geht die Liebe erst an. Du mit einem dann und wann ins Streiten kommst, dann geht die Liebe erst an. Der Herr vergab dem Schächer und dem, der ihm die Nägel einschlug. Drum sei kein blinder Rächer, es gibt ja unter Menschen Streit genug. Ja, es gibt ja unter Menschen Streit genug. Selbstverständlich oder sinnlos? Selbstverständlich ist das Leben Gottes Eigentum, sagten wir erstens. Zweitens, was tut denn Gott gegen das sinnlose Töten? Nicht nur Gebot, nicht nur Drohung, sondern die Rache an Jesus und die Versöhnung und die Liebe, die Vergebung, die erneuern kann. Und das Dritte, wir müssen Selbstverständlichkeiten neu lernen. Wir müssen die Selbstverständlichkeiten neu lernen. Gott hat den Neuanfang in Jesus nicht geschaffen, dass wir nun nachher das in Anspruch nehmen und nachher weiterleben nach der gleichen Trauermarschmelodie der Tötungswelt. Sondern er möchte, dass wir auf der Basis der empfangenen Vergebung die alten Selbstverständlichkeiten unseres Lebens verlernen und zu neuen Selbstverständlichkeiten finden. Die alte Selbstverständlichkeit heißt, wie du mir, so ich dir. So sagt Jesus auch in der Bergpredigt. Das ist die alte Selbstverständlichkeit. Die neue Selbstverständlichkeit heißt, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Betet für die, die euch verfolgen. Jesus mutet seinen Leuten zu, dass sie zum Angriff übergehen. Noch diesen bekannten Satz, Angriff ist die beste Verteidigung. Gegenüber der Mörderwelt und der Todesatmosphäre sollen wir zum Angriff übergehen. Nicht nur mit dem Rücken zur Wand verteidigen, sondern angreifen. Aber mit Waffen, die was taugen. Nicht mit der Vergeltung. Das ist nur den Teufelskreis von Morden in Gang halten. Sondern, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Mutet Jesus uns zu. Und sagt, das sind die neuen Selbstverständlichkeiten. Das sind die neuen Selbstverständlichkeiten. Die Angst rät uns immer ab und dann sagen wir, Jesus ist ein weltferner Spinner. Aber für Gott ist es zur Selbstverständlichkeit, zur heiligen Selbstverständlichkeit geworden, um Jesu Willen uns nicht heimzuzahlen, wie wir es verdient haben. Gnade zuzuwenden. Und nun möchte er, dass wir Nutznießer, Teilhaber und Nachahmer dieser Selbstverständlichkeiten werden. Ich empfinde das so, dass das eine schier menschenunmögliche Zumutung ist. Und ich finde es sehr billig, dass wir jemand sagt, so als Philosophie, das will ich nicht. Das ist ja im Gottesdienst alles leicht sagen und am grünen Tisch kann man da viel großartige Sprüche machen im Blick auf Feindesliebe. Wir alle wissen, dass die Bewährungsprobe immer in den konkreten Situationen kommt, wo in uns das Blut hochkocht, wo die Tötungshemmung in den Blutrausch, in den Hassrausch umschlagen will. Es gibt nur eine einzige Hoffnung. Wenn Jesus das ernst meint, dass wir zum Gegenangriff der Feindesliebe antreten sollen und abschwören, bedingungslos abschwören in alten Selbstverständlichkeiten, dann muss er in der Notsituation, im Konflikt bewirken, dass wir können, was wir sollen. Sonst gibt es keine Chance. Dass er das Wunder eines neuen Gehorsams zur Feindesliebe schafft, in einer Situation, in der er es will. Wir können es nicht. Wir sind heute gefragt, ob wir auf dieses Wunder Jesu hin ihm vertrauen und gehorchen wollen unter der Parole, glücklich sind die Sanftmütigen, sie werden das Erdreich besitzen. Gott jedenfalls kämpft leidenschaftlich ums Leben. Wie tief eigentlich ist das schon in unserem Leben, die wir Jesus nachfolgen wollen? Wie bekannt ist das unseren Händen? Wie bekannt unseren Füßen? Wie bekannt unseren Gehirnzellen? Wie bekannt unseren Nerven? Dass Gott das so will. Wir wollen beten. Herr, erbarme dich über uns, die wir die Welt, die du geschaffen hast und eigentlich gut wolltest, zerstören bis in die Grundfesten, Leben unerträglich machen. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens. Amen.